Ja, guten Morgen miteinander. Es freut mich, euch zu der Predigt von diesem vierten Advent zu begrüßen. Heute geht es, wie schon angekündigt, um das Thema Gott mit uns. Und da wollen wir zusammen in eine Situation eintauchen, wo Krieg vor der Türe steht. Ahas, der König von Juda, der hat einen Dialog mit Jesaja. Und Gott redet durch Jesaja zu ihm, im Angesicht dieser Bedrohung. Das können wir zusammen lesen in Jesaja 7, Vers 10 bis 14. Dort steht Folgendes geschrieben. Und der Herr fuhr fort, zu Ahas zu reden, und sprach: Fordere dir ein Zeichen vom Herrn, deinem Gott. In der Tiefe fordere es oder oben in der Höhe. Ahas aber sagte, ich will nicht fordern und will den Herrn nicht versuchen. Da sprach er, Jesaja, hör doch, Haus David, ist es euch zu wenig, Menschen zu ermüden, dass ihr auch meinen Gott ermüdet. Darum wird der Herr selbst euch ein Zeichen geben. Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und wird seinen Namen Immanuel nennen. Jerusalem war akut bedroht. Zwei Völker, die standen in den Startlöchern, um Jerusalem anzugreifen und das Volk Juda zu vernichten. Da braute sich ein Sturm zusammen. Und in dem Moment, da kommt Gott zu Ahas durch Jesaja und fordert ihn auf, ruhig zu bleiben, auf Gott zu vertrauen und es Gott richten zu lassen. Und ich denke mir so, dass Gott wohl den Unglauben in Ahas Herzen gesehen hat. Er fordert ihn auf, hey, fordere dir von mir ein Zeichen, damit du wirklich siehst, ich bin nicht nur willig, sondern auch fähig, dich zu retten. Und wie wir sehen, Ahas will das nicht tun. Und er benutzt dazu eine fromme Ausrede. Ich will Gott nicht versuchen. Natürlich könnte man jetzt in den Raum stellen, sich die Frage stellen, ja, wenn Gott mir einen Auftrag gibt und ich sage, nein, ich will das nicht tun, weil ich will Gott nicht versuchen, versuche ich da Gott nicht viel mehr. Und so an der Reaktion, die dann Jesaja sagt, wollt ihr jetzt auch noch meinen Gott ermüden, sehen wir, dass das auch bei Gott so ankommt. Und in der Bibel haben wir eine Tradition mit Zeichen. Wir sehen zum Beispiel Gideon, der ein Zeichen fordert vor Gott, damit er dann seinen Auftrag anfällt. Wir sehen Jesus, der Zeichen und Wunder tut, der Großes vollbringt zur Bestätigung von dem, was er sagt. Und bei Gott ist das nicht anders. Gott will ein Zeichen geben, um zu zeigen, ich halte, was ich verspreche. Wenn sich dieses Zeichen erfüllt, dann kommt die Rettung. Aber irgendwie kann ich damit Ahas ganz gut mitfühlen. Denn wenn ich ganz ehrlich bin, wenn sich da eine Kriegsfront vor mir zusammenbraut, ich glaube, mir würde es sehr schwer fallen, ruhig zu bleiben. Mir würde es schwer fallen, einfach zu sagen, ja, ich vertraue auf Gott. Ich tue da nicht selber etwas. Ich bringe nicht alle Hebel, ich schalte alle Hebel in Bewegung, um diese Kriegsfront, um diese Herausforderung abzuwenden, diese Katastrophe, die sich da aufbaut. Und ich erlebe das in meinem persönlichen Leben schon auch immer wieder. Natürlich, ich habe nicht Krieg, der vor der Haustür steht, zum Glück nicht. Gott sei Dank. Aber persönliche Herausforderungen sehr wohl. Es können Gespräche sein, die anstehen, Schwierigkeiten bei der Arbeit, Streit mit der Ehefrau. Und nicht immer löse ich diese Sachen, indem ich auch Gott vertraue, sondern häufig, da geschieht es mir, dass ich auf meine eigene Kraft, auf mein Wissen, auf meine Eloquenz vertraue oder was auch immer, dass ich selbst den Kampf kämpfe und nicht Gott für mich kämpfen lasse. Wenn wir jetzt uns vorstellen, ja, was für Gründe könnte denn Ahas haben, dieses Zeichen zu verwerfen? Gott ist doch gnädig, er wendet sich ihm zu. Und Ahas verwirft es. Und eigentlich gibt es da wie zwei Gründe, zwei Schlüsse, die wir ziehen können. Und der erste Grund, der wäre, Gott ist nicht fähig, mir zu helfen. Wenn Ahas nicht glaubt, dass Gott fähig ist zu helfen, ja, warum soll er dann ein Zeichen bekommen? Gerade im Angesicht dieses Krieges, da stehen Völker in der Startlöcher bereit. Ja, Gott kann doch nicht machen, dass die plötzlich einfach weg sind. Der kann doch nicht machen, dass die einfach puff verschwinden, sich die Situation löst. Nur die Schwierigkeit, wenn wir jetzt so ein bisschen zurückdenken, Ahas, König von Juda, der kennt doch die Geschichte seines Volkes, der weiß doch, was Gott alles schon getan hat. Er weiß, wie Gott das Volk aus Ägypten befreit hat. Er weiß, wie Gott durchs Meer geführt hat, wie er in der Nacht als Feuersäule vorausgegangen ist, wie er als Wolke durch den Tag vorausgegangen ist. Ahas kennt die Geschichte von seinem Volk. Aber irgendwie ist da trotzdem ein Unglaube in ihm drin. Ein Unglaube, dass Gott in unmöglichen Umständen das Unmögliche vollbringen kann, dass er ein Wunder tut. Das erlebe ich selbst auch immer wieder. Und als ich die Predigt vorbereitet hatte, da fiel mir etwas, eine Begebenheit aus meinem eigenen Leben ein. Als ich so 18, 19 Jahre war, schon ein halbes Leben her in der Zwischenzeit, da fuhr ich unglaublich viel Snowboard. Und das meint so 3 bis 4 Wochen pro Saison stand ich auf dem Board. Es war eine Passion von mir, eine Leidenschaft. Ich habe das super gerne gemacht, ich konnte das relativ gut. Und dann von praktisch einem Tag auf den anderen hatte ich Probleme mit meiner Achillessehne. Plötzlich ging es nicht mehr. Und was habe ich doch Gott angefleht, mich zu heilen? Dass ich endlich wieder auf dieses Snowboard stehen kann, damit es mir gut geht. Aber es ist nicht eingetroffen. Ich musste das Snowboard an den Nagel hängen. Und was habe ich doch mit Gott gehadert? Wie viel es mir schwer, ihm zu vertrauen, dass er das Richtige tut, auch im Angesicht von Umständen, die ich nicht verstehe und nicht einordnen konnte. Da begann Unglauben an meinem Herzen zu nagen. Und es war ein langjähriges Ringen mit Gott, dass er mir dies genommen hat. Also so habe ich es damals gedacht. Heute bin ich ganz froh, konnte ich dann meine Zeit doch auch anders investieren als in ein Hobby. Gerade im Angesicht von Umständen, wo es nicht so aussieht, wie wir es gern hätten, da fällt es uns schwer, auf Gott zu vertrauen. Da sind wir herausgefordert. Eine andere Möglichkeit, warum Ahas dieses Zeichen verwirft, ist, Ahas will Gottes Hilfe gar nicht. Er will den Kampf alleine führen. Er ist der König von Juda. Es ist seine Aufgabe, das Volk zu führen, seine Aufgabe, das Volk zu retten. Er ist ja schließlich der König. Wir wissen nicht genau, was da in Ahas vorging. Wir wissen nicht, wie er sich gefühlt hat, was seine Beweggründe waren. Der Text schweigt darüber. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, was da so in einem vorgeht. So. Nein, ich will jetzt kämpfen. Ich will das jetzt tun. Und uns als Christen, geht es da uns manchmal nicht ein bisschen gleich? Dass wir unsere Kämpfe aus unserer Kraft führen. Natürlich, wir sagen, ja, ich will Gottes Hilfe. Gott, hilf mir. Und dann plötzlich im Inneren, da kommen Gedanken, wir sind vielleicht in eine Sünde gestolpert. Das zweite, dritte, vierte Mal. Immer wieder dasselbe. Und wir ringen. Und wir kommen so zu dem Schluss. Und diese Sünde werde ich nie mehr tun. Ich werde sie nie mehr tun. Oder eine Situation, wir werden kritisiert. Wir haben uns Mühe gegeben und haben gedacht, ja, das ist uns gut gelungen. Und dann kommt jemand und sagt, das war jetzt aber nicht so gut. Das macht etwas mit uns. Und dann steht erst dann sehr schnell so ein Gedanke von, also denen werde ich es zeigen. Denen beweise ich, dass ich das kann. Und schon sind wir selber am Kämpfen. Schon kämpfen wir unsere Glaubenskämpfe alleine. Wir vertrauen plötzlich nicht mehr auf Gott und sind alleine am Ringen. Wir sind da nicht anders als Ahas. Und dies gilt insbesondere auch, wenn es um unsere Rettung geht. Wie schnell wollen wir doch uns beweisen vor Gott? Diesen Hang, den haben wir irgendwie alle tief in uns drin. Wir wollen uns beweisen, dass Gott uns liebt. Wir wollen uns als würdiger weisen für Gottes Liebe. Oder etwas tun, damit er uns noch ein bisschen mehr liebt. Und schon wollen wir etwas tun für Gottes Rettung. Wir folgen da sehr schnell in den Fußstapfen von Ahas oder von anderen Personen in der Bibel. Ich denke, da sind wir alle ein bisschen mitschuldig. Das Spannende ist jetzt aber Gottes Reaktion. Also wenn mir jemand sagt und mich anfragt, du kannst du mir helfen, oder ich sage jemandem, du, kann ich dir helfen? Und er sagt, nein, ich will deine Hilfe nicht. Meine Reaktion ist, gut, los mir die Schuhe. Wer nicht will, der hat gehabt. Gott reagiert sehr anders jetzt in diesem Moment. Er wendet sich Ahas zu. Das sehen wir dann in Vers 14, wie er das macht. In seiner Gnade, er wendet sich nicht einfach vom Volk Israel ab, vom Volk Juda, er wendet sich ihnen zu und sagt, und ich gebe euch trotzdem ein Zeichen. Euer Glaube soll trotzdem gestärkt sein. Und dieses Zeichen wird noch weit über eure Situation hinausgehen. Und hier wollen wir jetzt gemeinsam Vers 14 lesen. Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und wird seinen Namen Immanuel nennen. Was hat sich wohl Ahas in dem Moment gedacht? Hat er sich vielleicht gedacht, Jesaja, jetzt ist bei dir eine Schraube locker? Das geht doch gar nicht, eine Jungfrau kann nicht schwanger werden. Jetzt sagst du mir zuerst, ich solle ruhig sein und glauben und der Herr wird retten, jetzt kommst du mit so etwas. Was soll das für ein Zeichen sein? Das geht doch gar nicht. Vielleicht war da auch ein Gedanke wie, okay, also wenn das passiert, wenn eine Jungfrau schwanger wird, ja, dann bin ich bereit zu glauben. Dann glaube ich, dass Gott mir Rettung verschaffen kann. Aber auch erst dann. Ein Zeichen, das soll unseren Glauben stärken. Wir wissen nicht, was Jesaja sich selbst gedacht hat. Wir wissen nicht, was hatte er im Sinn. Was waren seine Gedanken? Wusste er, wie sich dieses Zeichen erfüllen wird? Wusste er es nicht? Das sagt uns der Text nicht. Aber aus dem Text, da können wir schon Schlüsse ziehen. Und der erste ist der Name des Kindes, Immanuel. Immanuel, das heißt Gott mit uns. Dies bedeutet auch, dass dieses Kind etwas ganz Besonderes sein wird. In diesem Kind wird Gott mit uns sein. Er wird zu uns kommen. Und das Spezielle ist, er wird auch von einer Jungfrau geboren werden. Und das deutet schon darauf hin, das ist etwas ganz, ganz, ganz Spezielles. Das ist mehr als nur ein Mensch, der da kommt. Da ist Gott mit uns. Dieser Sohn, der hier angekündigt wird, in Jesaja 9, Vers 5, dort heißt er zum Beispiel Wunderrat, Gottheld, ewig Vater, Friedefürst. Und diese Begriffe, das sind Begriffe, die wir eigentlich auf Gott anwenden. Durch das Buch Jesaja hinaus, heraus, da kommt so der Gedanke sehr stark, das ist Gott, der da kommt. Das ist nicht mehr Mensch. Die Rettung kommt durch Gott. Und wenn wir jetzt so an Ahas denken, was war eigentlich der Auftrag von Ahas? Was hat er für einen Auftrag bekommen? Sein Auftrag war, auf Gott zu vertrauen. Er war nicht aufgefordert, etwas Großes und Mächtiges zu tun und sich einzusetzen mit was auch immer, das er kann, sondern er war aufgerufen, auf Gott zu vertrauen, ruhig zu bleiben und auf die Rettung von Gott zu vertrauen, dass Gott ihm Rettung schafft und sich im Glauben danach auszustrecken. Ahas hat das leider nicht mehr erlebt. Er hat nicht erlebt, wie sich dieses Zeichen erfüllt hat. Dies geschah erst ca. 700 Jahre später. Und diese Begebenheit, die wollen wir jetzt gemeinsam betrachten. Das lesen wir in Matthäus Kapitel 1, Vers 18 bis 23. Ich lade euch ein, die Bibel aufzuschlagen mit mir. Der Text ist ein bisschen lang zum Einblenden. Hier steht Folgendes geschrieben. Mit dem Ursprung Jesu Christi verhielt es sich aber so. Als nämlich Maria, seine Mutter, dem Josef verlobt war, wurde sie, ehe sie zusammengekommen waren, schwanger befunden von dem Heiligen Geist. Josef, aber ihr Mann, der gerecht war und sie nicht öffentlich bloßstellen wollte, gedachte, sie heimlich zu entlassen. Während er dies aber überlegte, siehe, da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum und sprach, Josef, Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen, denn das in ihr Gezeugte ist von dem Heiligen Geist. Und sie wird einen Sohn gebären und du sollst seinen Namen Jesus nennen, denn er wird sein Volk retten von seinen Sünden. Dies alles geschah aber, damit erfüllt würde, was von dem Herrn geredet ist durch den Propheten, der spricht, siehe, die Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären und sie werden seinen Namen Emmanuel nennen. Was übersetzt ist Gott mit uns. Ein unglaubliches Zeichen wird angekündigt und 700 Jahre später erfüllt. Und dieses Zeichen hat sehr viel in Gang gesetzt. Wahrscheinlich viel mehr, als sich Jesaja zu erträumen gehofft hätte. Plötzlich geht es nicht mehr nur um die akute Bedrohung von Krieg, sondern es geht plötzlich um die völlige Aussöhnung mit Gott. Plötzlich geht es nicht mehr nur um die Bewahrung vom Leben, vom Krieg hier und jetzt, sondern es geht um die Rettung vor der Sünde. Gott rettet viel besser, als sich Ahas das wohl hätte denken können. Und was uns hier angekündigt wird, ist ganz speziell. Gott wird in die Welt geboren. Hier wird nicht nur die Geburt eines Menschen oder eines Königs angekündigt, sondern von Gott selbst. Jesus kommt auf die Welt, um zu retten. Zu retten vor der Sünde, sein Volk vor der Sünde zu retten. Rettung kommt immer von Gott. Wenn wir in der Bibel lesen, ist es Gott, der rettet, der Gott, der die Rettung vollbringt. Von ihm kommt unser Heil. Und das ist die zweite Person der Dreieinigkeit, die plötzlich in die Schöpfung kommt. Mensch wird und unter uns wandelt. Gott kommt auf die Welt, um zu retten. Und plötzlich erfahren wir auch, wie das geschehen soll, dass eine Jungfrau schwanger wird. Sie wird vom Heiligen Geist schwanger. Wie das genau passiert ist, das können wir, wissen wir nicht. Das können wir fast nicht feststellen. Die Bibel schweigt darüber, aber das ist der Vorgang. Und dass dieses Zeichen schwer fassbar ist, sehen wir auch daran, dass Josef, der Verlobte von Maria, der musste persönlich von einem Engel überzeugt werden. Ein Engel ist ihm im Traum erschienen und hat ihm das gesagt. Ich kann mir gut vorstellen, Maria und Josef, die werden schon geredet haben miteinander, als er das gemerkt hat. Also, ich würde dann zu meiner Frau gehen und sie zur Rede stellen. Und sie fragen, du, was ist da los? Und wenn sie mir das erzählen würde, ich denke nicht, dass ich dann würde sagen, ja, dann ist ja alles gut, okay. Ich denke, da bräuchte ich auch ein bisschen Nachhilfe. Und diese Nachhilfe, die hat Josef zum Glück bekommen. Es bleibt wohl die einzigartigste Geburt, die je stattgefunden hat. Ein Kind ohne biologischen Vater. Spannend ist auch dann der Name Jesus. Warum das Jesus ist, nicht Immanuel, da kommen wir später noch kurz darauf. Jesus bedeutet, Gott rettet. Und dieser Name ist nicht umsonst. Jesaja hat das vorausprophezeit. Die Rettung, die von Gott kommt, das Zeichen, das deutet auf diese Rettung hin. Und jetzt kommt Gott in die Welt mit dem Namen Jesus, Gott rettet. In ihm ist das Heil. Und die Erfüllung dieses Zeichens, das hilft unserem Glauben. Wir dürfen sehen, eine Jungfrau ist schwanger geworden. Gott kommt in die Welt, um zu retten. Wenn dies geschieht, dann dürfen wir auch fest darauf vertrauen, dass Gott auch fähig ist, diese Rettung dann umzusetzen. Es hilft uns, auf Gott zu vertrauen, seine Gnade zu sehen, wie er uns zuneigt und uns im Glauben danach auszustrecken. Jetzt aber zu der Frage zurück, warum heißt Jesus eigentlich Jesus, nicht Immanuel? Jesaja hat doch gesagt, und sie werden das Kind Immanuel nennen. Und dann kommt der Engel und sagt, sie sollen es Jesus nennen. Ja, wir könnten jetzt ja sagen, einfach Maria und Josef, die waren dem Engel gehorsam. Dann hätten wir aber immer noch ein bisschen ein Problem. Dann wäre da so wie ein bisschen ein Widerspruch vorhanden, oder? Ja, zwei Namen, jetzt wählt man einfach einen aus. Oder wir können versuchen zu verstehen, was dieses Immanuel, dieses Gott mit uns, von der Bedeutung her mehr zu verstehen. Dass in Jesus Gott mit uns ist. Er ist der Immanuel, der Gott mit uns ist, wie ein Titel, ein Wesensmerkmal. In Kolosser 2, Vers 9, da steht zum Beispiel geschrieben, dass in Jesus die Fülle der Gottheit leibhaftig ist. Vielleicht kennt ihr das, so die Aussage, ja, Gott ist mit mir. Das ist dann so metaphorisch gemeint, Gott ist mit mir. In Jesus war das ganz anders. In Jesus war das nicht nur eine Metapher, sondern in Jesus war das buchstäblich der Fall. Jesus ist auf die Welt gekommen und er hat mit Menschen zusammen gelebt. Gott mit uns. Aber das alleine hätte überhaupt keinen Einfluss auf unser Leben. Denn Jesus kann doch in die Welt kommen, hier leben und wieder gehen und nichts hat sich verändert. Dieses Gott mit uns meint viel mehr. Wenn ich mir zum Beispiel vorstelle, meine Frau und ich, wir wohnen ja in Erlinsbach, da sind wir ganz nahe an der Aare. Und wir können jetzt zusammen an die Aare runtergehen und gemeinsam auf Aarau laufen. In Aarau kommen wir an und wir haben kein Wort miteinander gewechselt, den ganzen Weg nicht. Es wäre absolut korrekt zu sagen, wir sind zusammen nach Aarau gegangen. Aber so wirklich zusammen und miteinander war das nicht. Die andere Variante ist, wir sind in ein tiefes Gespräch miteinander verwickelt, wir tauschen unsere Herzen aus, wir sind verletzlich miteinander und sehen, wo die Nöte miteinander beim anderen sind, wir beten vielleicht auch zusammen, dann ist es mit uns plötzlich auf einer Beziehungsebene. Plötzlich geht es nicht mehr einfach nur um körperliche Nähe, da sind wir auch miteinander, aber um eine Herzensnähe. Da wird dieses mit uns sehr intensiv. Und dieses mit uns, Gott mit uns initialisiert, Gott hier in seiner Gnade kommt er auf die Welt. Wir können dieses mit uns aber auch noch mehr verstehen als auch noch ein für uns. Er ist nicht nur mit uns, er ist auch für uns. Er rettet sein Volk von der Sünde. Und wenn ich jemandem zeigen will, dass ich ihn wirklich gern habe, dass ich wirklich für ihn bin, dass ich wirklich mit ihm bin, dann werde ich doch in der Zeit seiner größten Not ihm zur Seite stehen. Dann werde ich nicht ihm den Rücken zukehren, wenn er in Not gerät, sondern ich werde zu ihm gehen und ihm helfen. Und genau das ist es, was Jesus tut. Denn unsere größte Not ist unsere Sünde, die uns von Gott trennt. Und Jesus kommt auf die Welt, um uns von dieser Sünde zu retten. In unserer größten Not wendet sich Gott uns zu, um uns Heil zu schaffen. Da stellt sich jetzt aber eine sehr wichtige Frage. Im Text, da sehen wir, Jesus kommt, um sein Volk vor der Sünde zu retten. Sein Volk, ja, wer ist denn sein Volk? Denn wenn es das Volk von Jesus gibt, dann gibt es auch das Nicht-Volk von Jesus. Dann kann ich nicht ein Teil davon sein, von dieser Rettung. Ich kann außerhalb stehen. Und dann ist Gott nicht, dann gilt es nicht, dass dieser Immanuel Gott mit mir ist. Wenn wir hier Johannes 1, Vers 12 lesen, dann sehen wir, dass diejenigen, die Jesus aufnahmen und von Herzen an ihn glauben, denen gab Gott das Recht, Jesus das Recht, Kinder Gottes zu heißen. Ich kann nicht in Gottes Volk hineingeboren werden. Ich kann da nicht irgendwie das Volk erben, ein Erbe sein in diesem Volk im Sinne von biologisch. Das ist eine Frage des Glaubens. Vertraue ich Jesus, dass er mich rettet? Wende ich mich ihm zu und glaube an ihn, glaube, dass er gnädig ist mir gegenüber? Dann darf ich zu diesem Volk gehören. Dann bitte ich um Vergebung für meine Sünde. Und dann gehöre ich dazu. Wenn ich darauf vertraue, dass Jesus für mich gestorben ist, dass er ein gerechtes Leben geführt hat, ohne Sünde, gestorben ist am Kreuz und 3 Tage später wieder auferstanden ist. Wenn wir hier jetzt zurückgehen zu den Ausreden von Ahas, dann wird das plötzlich sehr konkret für uns heute. Dann können wir plötzlich nicht mehr 2700 Jahre in die Vergangenheit schauen, auf Ahas zeigen und sagen, wie dumm warst du eigentlich? Jetzt wird es plötzlich sehr konkret für uns heute. Glaube ich, dass Gott mir Rettung verschaffen kann und will ich diese Rettung auch haben? Oder tappe ich in dieselbe Falle wie Ahas? Und wir lesen das auch in Jesaja. Gerade im Vers, bevor dieser Austausch vom Beginn her also stattgefunden hat, in Jesaja 7, Vers 9, da steht geschrieben, wenn ihr nicht glaubt, so werdet ihr gewiss keinen Bestand haben. Schon für Ahas war es eine reine Frage des Glaubens. Seine Rettung hing an seinem Glauben, an Gottes Gnade. Es gibt nur diesen Weg. Gott hat seinen Sohn gegeben, um für uns zu sterben. Und dies hat Konsequenzen für uns heute. Dies bedeutet, ich kann dazugehören oder eben nicht. Und wenn ich zu Gottes Volk gehöre und ich all mein Vertrauen auch auf ihn setze, dann wird mir einer der größten Troste zuteil, die man sich vorstellen kann. Jesus selbst sagt am Ende, bevor er wieder zurück in den Himmel geht, in Matthäus 28, Vers 20, und siehe, ich bin bei euch bis zur Vollendung des Zeitalters. Jesus ist mit uns. Auch wenn er jetzt nicht mehr als Mensch hier ist, er bleibt mit uns. Wir sind nicht alleine auf uns gestellt. Wenn wir leiden, wenn wir Schweres ertragen, dann sehen wir, wie Gott mit uns ist. Dann dürfen wir das erfahren. Wenn uns Unrecht angetan wird, dann wissen wir, Gott ist mit uns in Jesus und er wird mir Recht verschaffen. Ich muss das nicht selbst tun. Und mit ihm kommt dann auch der Friede in unser Herzen. Für mich war das gestern ganz speziell. Ich habe das sehr intensiv plötzlich erlebt. Dieser Friede wurde sehr akut. Benötigte ihn ganz fest, denn plötzlich wurde ich ganz unruhig. In Bezug auf die heutige Predigt, da kam eine Unruhe in mir auf, ein Unfriede. Das hat gerungen in mir. Und ich habe dann meine Frau angerufen und sie gefragt, ja du, oder ihr gesagt, ja, schau, so sieht's aus, kannst du für mich beten? Und sie hat dann gesagt, gerne. Und schlussendlich, sie hat mir nichts anderes gebetet, als ich ihr gesagt habe, was ich predigen will. Und da ist es plötzlich so richtig in mein Herz eingedrungen. Hey, Gott ist ja auch mit mir. Das gilt ja auch für mich. Was für ein Trost. Ich muss es nicht selbst vollbringen. Gott ist mit mir. Wenn ich jetzt aber nicht zu Gottes Volk gehöre, wenn ich in die zweite Kategorie gehöre und sage, eigentlich kenne ich Gott nicht, Gott ist nicht mit mir. Und vielleicht auch so bisher nach dem Motto gelebt habe, ja, Gott hilft denen, die sich selbst helfen, dann bin ich abgeschnitten. Dann habe ich im Moment keine Rettung. Und da möchte ich dich herausfordern. Gerade heute, möchtest du, dass sich das ändert? Möchtest du, dass Gott dich rettet vor deiner Sünde, dass du einmal bei Gott sein darfst, bis in Ewigkeit, mit ihm Zeit verbringen darfst? Dann lade ich dich ein, gleich mit mir zu beten. Vielleicht bist du auch schon mit Jesus unterwegs über eine längere Zeit und du merkst, eigentlich, ich drifte ab. Gerade in der jetzigen Krisenzeit, ich bin nicht mehr im regelmäßigen Gottesdienst. Die Sorgen, die überwältigen mich. Ich weiß plötzlich nicht mehr, was ist wahr, was ist nicht wahr. Plötzlich werden die Zeitungsschlagzeilen sehr viel wichtiger als meine Bibellese. Plötzlich merke ich, ich bin weit von Gott weg. Dann möchte ich dich auch einladen, mit mir zu beten. Folgendes Gebet lade ich euch ein, mit mir zu beten. Herr Jesus, ich danke dir, dass du auf diese Welt gekommen bist und am Kreuz für uns gestorben bist. Ich weiß, dass ich deine Rettung nötig habe, wegen meiner Sünde. Bitte vergib mir meine Sünden und bitte sei du mein Herr in meinem Leben. Und ich bitte dich, schenke mir die Gewissheit, dass ich ewig mit dir leben darf. Hilf mir, mein Leben aus dem Vertrauen zu dir zu leben und zeige mir, wie ich gemeinsam mit anderen Christen unterwegs sein kann. Amen. Zusammenfassend haben wir heute gesehen, es ist Gott, der sich uns Menschen zuwendet. Er ist es, der die Rettung schafft. Und Rettung kommt alleine von Gott. Ich kann mein Heil, meine Rettung, kann ich nicht selbst erwirken. Und das Letzte ist, wir werden ein Teil von Gottes Volk durch den Glauben daran, was er für uns in seiner Gnade getan hat. Zum Abschluss möchte ich noch beten. Und Herr Jesus, ich danke dir, dass du hier bist. Ich danke dir, dass du unser König bist, dass du uns Rettung verschaffst, dass wir das nicht selbst tun müssen. Wir wären völlig unfähig dazu. Und ich danke dir, dass wir nichts dazu beitragen können, dass du uns rettest. Und ich bitte dich, dass du in uns den Glauben wächst und schenkst, uns auszuschrecken nach dir und nach deinem Heil. Amen.